Herzlich willkommen zur Blauen Stunde. Am Mikrofon ist Jutta Schostak. In unserer Sendung heute geht es um ein wunderbares Bilderbuch, das uns in eine glanzvolle Phase unserer Stadt zurückversetzt und in dem man stundenlang lesen kann. Es heißt Kaiserzeit und ist geschrieben von unserem Gast im Studio, dem Autor und Wiesbaden-Forscher Hans-Dieter Schreb. Guten Abend, Herr Schreb.
Ja, guten Abend, Frau Schostak.
Also Glückwunsch für dieses prächtige Buch, das Sie gemeinsam mit Detlef Schaller gemacht haben. Erzählen Sie doch bitte gleich mal von der Initialzündung, wie es überhaupt zu diesem Projekt gekommen ist.
Ja, das Verdienst dafür hat Detlef Schaller. Er ist Herausgeber einer Fachzeitschrift Filmwoche und Filmecho hier in Wiesbaden und im Schmiedholz Verlag. Und er rief mich eines Tages an und sagt, Sie kennen mich nicht, aber ich glaube, ich habe eine ganz gute Idee, die Sie interessiert. Wollen wir uns nicht mal treffen? Und als wir uns dann trafen im Café Maldana, brachte er eine Postkarte von 1910 mit. Und da sah man das Haus meiner Großmutter und davor meine Großmutter und mein Großvater, so wie ich sie noch nie gesehen hatte. Ich kannte bis dahin nur Hochzeitsfotos von ihnen und sonst nichts. Und nun waren sie da als junge Leute vor ihrem eigenen Hotel abgebildet. In der Geisbergstraße steht dieses Haus immer noch. Gottes Segen liegt darauf. Und diese beiden, meine Großvater und meine Großmutter, standen so da, wie ich sie in meinem Roman Hotel Petersburger Hof beschrieben hatte. Mit einer gewissen Distanz, abwehrend. Also es war ganz eigenwillig. So sehen eigentlich Werbepostkarten aus dieser Zeit nicht aus. Also jemand, der eine Bäckerei hat und eine Fleischerei, der stand handfest und davor, aber die Ehefrau im Arm oder die Gesellen hinter sich. Aber hier, die standen mit einer gewissen, ja, nicht Feindseligkeit kann man auch nicht sagen, aber Distanz. Als wären sie beide fremd und müssten irgendwo ganz anders hingucken. Und dieses Bild hat mich also regelrecht, wie man so sagt, aus den Schuhen gehauen oder irgendein anderes Wort für überrascht. Denn das Haus sah auch so ganz anders aus. Wie gesagt, ich habe einen ganzen Roman darüber geschrieben, aber leider habe ich es nicht so beschrieben, wie es aussah. Denn da war es schön, das war geschmückt, das sah eigentlich aus wie ein französisches Hotel. Es hätte irgendwo in Brüssel, so hieß das Haus ja auch, Brüsseler Hof, oder in Paris stehen können. Also in Wiesbaden hätte man es nicht unbedingt so vermutet, als Hotel in dieser Zeit. Aber den Schmuck hat wohl meine Mutter abgeschlagen, als sie 1936 in die Familie eingeheiratet hat und hat das alles auf den neuesten Stand gebracht.
Aber als Sie die Postkarte gesehen haben, haben Sie gedacht, aha, hier könnte man was draus machen.
Ja, das habe ich sowieso gedacht, besonders weil Herr Schaller ja noch eine Menge anderer Postkarten hatte. Aber zuerst mal war ich so emotional gefangen, wissen Sie, dass ich sagte, mein Gott, kann man so plötzlich seine eigene Geschichte vorgelegt bekommen, auf ein paar Zentimeter zwar nur, aber immerhin. Also das hat mich so gefesselt, dass ich vom ersten Augenblick dafür war. Nun hat Herr Schaller dann in seinem Verlag, wie gesagt, er war ja mit diesem Schmielotz Verlag verbandelt, geworben und getrommelt, dass die technischen Möglichkeiten und das Geld, was man braucht, um sowas herzustellen, zur Verfügung stellen. Und wenn ich mich recht erinnere, war das eigentlich relativ unkompliziert. Ich will nicht sagen, dass die auch nun sofort in die Hände geklatscht haben und gesagt, fangen wir morgen an. Aber ich habe Projekte, da muss ich 10 Jahre drum kämpfen. Also so gesehen war es in jedem Fall sehr schnell. Und naja, so ist
es. Also jetzt ist es eine Kombination aus Postkarten von dem Herrn Schaller. Die hat er, glaube ich, also einen guten Teil davon, ganz merkwürdig, in Istanbul im Bazar entdeckt.
So ist es, ja. Also so fing das an. Er hat eine Reise nach Türkei gemacht, sah plötzlich die Postkarten aus Wiesbaden, hat die gekauft. Das waren nicht so viele, wie man es, die Zahl wird immer größer. Ja. Also bald sind es Tausende. Das war sicher so ein Pack voll. Aber ist ja egal, man erwartet ja nicht im Istanbuler Bazar Postkarten von Wiesbaden aus 1900. Und sie waren natürlich, das hat er nun auf den ersten Blick gesehen, was Besonderes. Wir kennen ja immer diese Schwarz-Weiß-Fotos und diese Schwarz-Weiß-Bänden, die so traurig dann aussehen. Aber diese Postkarten waren ja oft koloriert. Die waren ja oft schön bunt angemalt. Es gab ja unglaublich komplizierte Methoden, Postkarten zu erstellen oder diese Bildkarten. Und das muss ihn auch vom ersten Augenblick an als Postkarte fasziniert haben. Ja,
und also es war eine Kombination aus den Postkarten und aus ihren Texten. Und der Gegenstand ist hauptsächlich Hotels, aber das Buch erzählt auch eine ganze Menge über das Leben damals. Man muss sich die Bedeutung der Stadt vergegenwärtigen. Sie war wirklich eine Weltkurstadt.
Ja, das ist ganz richtig gesagt. Er war eben bedeutender als Monte Carlo zu dieser Zeit. Ja? Also die französischen Kurorte und die belgischen, die waren längst überholt. Und es gab 100.000 Einwohner, aber 200.000 Kurgäste. Und die Kurgäste blieben ja nicht zwei Tage, oder die waren ja oft monatelang hier. Also die Stadt wurde durch diese Kurgäste praktisch verdoppelt oder verdreifacht.
Ihrem Buch habe ich entnommen, dass es damals ungefähr 300 Hotels gab. 50 davon waren 5-Sterne-Hotels, das muss man sich mal vorstellen zum Vergleich. Heute gibt es 2. Ja. Also 50 damals, und das heißt also viel Luxus. Wie sah das aus? Wie muss man sich das vorstellen?
Naja, die Stadt war wirklich die reichste Stadt im Reich. Und glückseligerweise wurde sie dann 1918 auch die ärmste, aber damit wollen wir ja nicht schon, haben wir das trübste Kapitel schon hinter uns damit. Aber jedenfalls in ihrer Glanzzeit um 1900 war hier ein Reichtum versammelt, den man eigentlich noch erkennen kann, wenn man auf den Nordfriedhof geht und da die großen Monumente anguckt oder auch die Häuser, die am Nerobergstraße und überall stehen, sind ja noch Beweise für diesen Reichtum aus dieser Zeit. Nur damals haben die eine Familie so einen Riesenpalast allein bewohnt, das heute nun in 20 Parteien aufgeteilt ist. Warum ausgerechnet Wiesbaden? Die Stadt hatte natürlich eine lange Tradition als Kurstadt. 1840, 50 begann es, dass man sagte, das interessiert auch die Russen, die daherkommen. Also Turgenev hat beispielsweise sehr nett über Wiesbaden geschrieben, nicht über das Wiesbadener Theater, aber über Wiesbaden. Hat auch andere Russen darauf aufmerksam gemacht, dass man hier angenehm leben könnte. Und Dostojewski hat ja sein Geld verspielt hier, wie wir wissen. Aber das war noch der Anfang des internationalen Lebens. Entscheidend hat sich geändert nach dem Krieg von 1870-71, als Wiesbaden eine preußische Provinzstadt wurde. Man hätte eigentlich meinen können, nun sei das Ende gekommen. Das war ja immerhin vorher die Hauptstadt des Landes, des Herzogtums Nassau gewesen. Und man hätte denken können, und damit mit dem Herzog ist der Glanz erloschen, dass nun ausgerechnet die Preußen stocktrockene Menschen von Natur aus, denen Wiesbaden dann so unter die Arme greifen würden, das konnte man nicht ahnen. Es hing sehr damit zusammen, dass auch mit Politik, dass man gesagt hat, man muss diese Leute da am Rhein, die wir da erworben haben, Nassau ist ja annektiert worden nach einem Krieg, dass die nun langsam auch sich wohlfühlen bei Preußen. Das war die erste rationale Überlegung. Aber dann kamen emotionale Gründe. Kaiser Wilhelm I. War schon sehr dafür, und sein Enkel Wilhelm II. Erst recht.
Kam man nach Wiesbaden hauptsächlich zu Kur, oder war das doch eher Urlaub? Und man hat das damals Kur genannt, so wie Wellness heute.
Naja, wenn Sie es jetzt nur nach dem Erholungseffekt sehen, ich kann das natürlich nicht genau quantifizieren, aber ich nehme an, das war ein kleinerer Teil. Der entscheidende Teil war, dass man gesehen wurde, dass man Leute kennenlernte, dass man Leute wieder traf oder dass junge Frauen verheiratet wurden und so etwas. Das war der ganz entscheidende Aspekt dieses Aufenthaltes in Wiesbaden.
Nach den anstrengenden Kur- oder Urlaubstagen ging man abends aus zu Bällen oder Tanzvergnügen. In Ihrem Buch findet sich das Musikprogramm eines Damenorchesters. Die waren damals sehr beliebt. Und wir hören mal, zu welchen Klängen man damals getanzt hat. Zum Beispiel zum Schatzwalzer von Johann Strauss. Herr Schreb, wie viele Besucher muss man sich denn in den zahllosen Hotels vorstellen? Also Sie haben schon gesagt, wie viel, 200.000 waren das
Ende
im Jahr?
Das war am Ende des 1914, das war eins der besten Jahre. Das heißt, 1912 war eigentlich das beste Jahr in der Wiesbadener Hotelleriegeschichte. Dann nach 12 flaute es schon ein bisschen ab, und 14 war dann die Katastrophe. Die 200.000 haben zum Teil im Hotel gelebt. Sie haben aber auch gerne Apartments gemietet. Also es gab, sie konnten alle das machen, was sie heute auch am Meer haben können. Sie konnten Häuser mieten für eine bestimmte Zeit. Sie konnten in Hotels wohnen. Also teilen wir diese Leute auf, die 200.000 in, ich weiß nicht, 100.000 in Hotels, in der Rest. Man konnte, wie gesagt, alles haben. Von einer einfachen Pension bis eben zu eleganten Luxusvillen.
Ja, und die Besucher, die Zahl war ungefähr doppelt so hoch wie die Einwohnerzahl.
Ja. Ja.
Sie zitieren in Ihrem Buch aus den Gästebüchern der Rose. Das hat mir sehr gefallen, weil beim Lesen sofort Fantasien entstehen. Ich lese mal vor, wer dort war. Die Fürstinnen Galizin, Bloff, Trubezkoi, Dolgoruki, Schahavotska, Stresnev, die Prinzessin Mingrazia aus Kaukasien, der Prinz Mirski aus Polen, der Fürst Basil von Repnin, Prinz und Prinzessin Schatzkowski, Fürst Zubowski und Prinz Davidov, die Grafen Bobinski, Palen, Hendrikow und Potocki und so weiter und so weiter. Das klingt doch alles nach Operette. Fledermaus.
Naja, gut. Die Leute waren reale Figuren, dass sie halt heute uns ein bisschen komisch erscheinen. Ja, woran liegt es? A, an dem Titel und B, weil wir dieses Leben gar nicht mehr uns vorstellen können, dieses Leben in Stände eingeteilt, ja, dass der Adel eben so hoch über dem normalen Menschen steht. Ab und zu klingt's, spürt man es, wenn also das ZDF wieder eine Sondersendung von irgendeiner Hochzeit aus England bringt, dann merken sie ein bisschen, in den Leuten drin, da solche Prinzessinnen anzustaunen und sich zu freuen, wenn die heiraten. Ja.
Und man muss sich vorstellen, in Wiesbaden war so ein Personal auch anwesend und kam zur Kur.
Ja, nicht nur die reichen Russen. Also meine Großmutter kannte eigentlich nur zwei Sorten von Menschen, die normalen und die reichen Russen. Ja, wie gesagt, sie hatte ja das kleine Hotel. Also der reiche Russe war für meine Großmutter und der Goldrubel bis zum letzten, also das war nicht mehr zu steigern. Und mit diesem Gefühl bin ich auch aufgewachsen. Umso komischer ist es, wenn ich jetzt diese goldbehängten Russen in Berlin sehe, wo ich ja jetzt wohne. Also das ist auch so bilderbuchhaft. Ja, das ist ähnlich bilderbuchhaft wie die Grafen, die sie eben alle aufgezählt haben und Barone und
Fürsten.
Und sie müssen ja immer deren Entourage noch sehen, diese Zimmermädchen, Kindermädchen, der den Hund ausgeführt hat, den Kammerdiener und was, der war ja immer um den. Der Fürst so und so ist ja nicht allein verreist. Der hat ja Personal dabei und nicht wenig. Und entsprechend sind die Personalzimmer in den Hotels ja mindestens so groß, so groß ausgelegt wie die der Herrschaften. Ne? Die hatten nicht so feine Zimmer, aber immerhin, so schlecht hat man der Rose auch als Kammerdiener nicht gewohnt.
Und die reichen Russen kommen aber heute nicht mehr nach Wiesbaden,
oder? Nein, sie kommen wieder nach Baden-Baden. Hm. Da sind sie wieder zu finden. Und eben in Charlottenburg in Berlin, da kriegen sie keine anständige Wohnung, weil die Russen alle schon gekauft haben.
Warum hatte denn Wiesbaden dieses glorreiche, prächtige Wiesbaden, diese Anziehungskraft? Welches Lebensgefühl erwarteten denn die Gäste?
Naja, es läuft nach dem Prinzip, wo Tauben sind, fliegen Tauben hin, ja. Also wenn der Sohn so dahin kommt und speziell Kaiser Wilhelm, das war ja ein Magnet für uns, das war ja ein besseres Werbemaßnahme hätten die Wiesbadener ja nicht haben können, als den Kaiser Wilhelm einzuladen, beziehungsweise der kam ja freiwillig. Der war ja Gold wert, der Mann, für Wiesbaden. Und was erwarteten sie? Sie erwarteten sie haben außer der schönen Landschaft natürlich auch eine gewisse rheinische Lebensart hier vorgefunden. Das darf man ja nicht gering achten. Man hat auch hier Bälle, sie haben ja gerade den Walzer gespielt. Es gab alle möglichen Vergnügungen. Es gab aber erstklassige Musiker, mit dem Theater war es nicht ganz so toll, aber war so schlecht auch nicht. Aber die Musik war damals, konnte sich international sehen lassen, die Orchester, die hier in Wiesbaden A, ansässig waren, B, gespielt haben. Also insofern hat es auch kulturell was geboten. Ja, es war nicht nur nach Feierabend ein Schlüsschen Wein trinken und im Rheingau mit der Kutsche umherfahren. Nein, es hatte auch, sie konnten damit auch renommieren, wenn sie sagen, ich war in Wiesbaden, habe das und das gehört. Selbst Caruso ist ja hier aufgetreten.
Kommen wir mal zu dem, was Wiesbaden seinen Kurgästen noch bot, außer heißen Quellen und dem, was Sie erwähnt haben. Zum Beispiel Shoppingmöglichkeiten. Da findet sich auch Interessantes in Ihrem Buch.
Ja, naja, klar. Ich sag's ja da und ich wiederhole mich. Das war die erste Zeit, wo Shopping, also das Einkaufen, als Vergnügen aufkam. Bis dahin hat man gekauft, was man brauchte. Natürlich gab es immer Leute, die gesagt haben, ich kaufe mir noch ein Jäckchen extra. Aber dieses als Massenvergnügen, dass man sagt, also das brauche ich alles nicht, aber ich kaufe mir eben die neue Sommergarderobe. Und dann flog die vom letzten Jahr auch wirklich raus. Das waren ja auch extreme Summen, die da jedes Mal auf dem Spiel standen. Da wurde ja nicht ein Häkchen dazugekauft. Man sagt, das andere täte es ja eigentlich noch, aber noch gut. Nein, das wurde ja die Garderobe wirklich gewechselt. Ja, Sie können ja an Modezeitschriften genau die Jahre ablesen und sagen, das kann nur da gewesen sein und das nur da, weil es eben so festgelegt war, auch die Mode so. Wir Koreisch-Kleider wissen wir auch, wo die hingehören. Ja, es gibt nur bestimmte Jahre, wo die getragen wurden. Und so war es eben auch mit der Mode. Und da und dieses Einkaufen, was die Damen da ausgelöst haben mit ihrer Mode und der Tatsache, dass man Fertiggarderobe hatte. Vorher hat man sich ja alles schneidern lassen. Wenn ein Herr eben Paletot brauchte, dann ging er zum Schneider. Der hat dann angemessen und hat es dann entweder hingekriegt oder nicht. Das war dann die Glückssache. Und nun kam diese Konfektion auf. Diese Konfektion war auch nicht billig. Aber im Vergleich zu dem, was der Schneider und die Schneiderin gekostet hat, war es erschwinglich. Und nun wurde diese Kombination von Luxus zu erschwinglichen Preisen erfunden. Dass man sagt, ach komm, wir gehen heute wieder einkaufen. Ja, das ist eigentlich jetzt erst wieder up-to-date geworden. Denn es gab eine lange Zeit, wo man auf Kleiderkarten nichts bekam. Ja? Und insofern ist dieses Shopping ein ganz neuer Aspekt des Lebens gewesen. Und wenn ich das noch erwähnen darf, die beiden Kaufhäuser, die da in dem Buch Kaiserzeit abgebildet sind, die sind ja heute noch so, wenn sie da sagen, mein Gott, wie schön wäre es, wenn wir so einen Lichthof hätten, ja, gehen Sie mal in Karstadt rein.
Ja, heute haben wir das Luisenforum.
Ja, das war schön.
Sieht ein bisschen anders aus.
Ja, obwohl wir es auch nicht runterziehen wollen.
Ja, es ist schön orange von außen.
Ja, es ist schön bunt und man kann es leicht finden. Ja.
Wir gucken mal wieder auf den Programmzettel der Damenkapelle und spielen die Lustspiel-Ouvertüre von Kellerbela oder auch Adalbert von Keller, der übrigens Musikdirektor am Nassauer Hof war. Wiesbaden zur Kaiserzeit. Wie es dort ausgesehen hat, wissen wir durch die Postkarten, die Detlef Schaller gesammelt hat. Und Herr Schreb, ich weiß jetzt endlich da nach der Lektüre des Buchs, warum die Postkarten immer vorne auf der Ansichtsseite beschrieben waren. Da habe ich mich immer gefragt, warum verhunzen die den schönen Anblick?
Die Post wollte es so. Die hat es als Auflage gegeben und die Leute mussten sich halt dran halten, ja.
Praktisch waren ja nur so Twitter-Nachrichten möglich. Sehr schön hier und es ist alles ganz toll oder so.
Aber ich glaube auch, wenn Sie die SMS von heute durchblättern würden, da würde auch nicht viel mehr drinstehen als ich bin hier, wo bist du?
Ja, also solche wissenswerten Details finden sich im Buch. Auch wichtige Fragen, die die damaligen Hoteliers beschäftigten, wo etwa die Autos der Gäste geparkt werden sollten.
Ja, das ist ein wirkliches Problem gewesen, denn so viele Möglichkeiten gab es nicht. Denn in der Taunusstraße, kann ich mich erinnern, war eine große Garage. Aber es wurden sehr viele und gut, nichts zu vergleichen mit dem heutigen Stand. Aber die Automobile, Kaiser Wilhelm war ja der Meinung, das wird nichts, das entwickelt sich nicht. Das ist eine totgeborene Sache, dieses Auto. Andere haben gesagt, warte ab, das wird was. Und Mercedes hat 1904, wenn ich es recht im Kopf habe, eine Anzeige geschaltet. Also man soll jetzt Mercedes-Autos kaufen. Wesentlich werden sie sich nicht mehr verändern. Jetzt ist das der Höhepunkt der Entwicklung erreicht. Natürlich, jede neue Entwicklung bringt neue Probleme mit sich. Ja. Aber sie werden auch alle gelöst.
Ihrem Buch habe ich auch entnommen, dass viele Kellner zu Hotelbesitzern wurden. Wie kam es zu solchen Karrieresprüngen, habe ich mich gefragt. Woher hatten die denn das Geld?
Naja, also das gehört eben dazu, dass sie einem Kellner und speziell einem Oberkellner ein anständiges Trinkgeld geben. Und es ging ja so weit, dass die Hoteldiener ja auf dem Hotel zahlen mussten für den Arbeitsplatz. Also die haben nicht von dem Hotel Geld bekommen, sondern dem haben das Hotel abgegeben von ihren Einnahmen. Wenn aber schon der Kofferträger und der Schuhputzer abgeben muss, dann können Sie sich vorstellen, wie das bei den Oberkellnern aussah, der ja ein gerade so persönliches Verhältnis zu den Gästen hat. Ja. Ein geschickter Oberkellner weiß, was der ist und was der nicht ist, der Stammgast. Der weiß aber auch, mit wem er gestern gezwinkert hat und ein bisschen, er weiß, wie er sich zu benehmen hat. Und das wird honoriert. Das gehört ja, da wurden ja auch Trinkgelder gegeben, die so exorbitant waren, dass man da zwar heute nicht mehr drüber spricht, die aber ein kleines Vermögen in sich waren.
Wenn sie tatsächlich, also die Kurgäste waren nicht knickrig.
Nein, also wenn sie richtig gute Gäste waren, wie meine Großmutter das nannte, wenn sie als die Araber in dem Nassauer Hof noch logierten im großen Stil, naja, da hat sich aber jeder gerissen, von den Angestellten des Hauses da die Tür aufreißen zu dürfen und den Falken da zu tragen oder was immer die da mitbrachten. Das waren Feiertage für das ganze Haus, aber nicht nur für den Direktor, sondern auch eben für die Angestellten, wenn diese reichen Scheichs da kamen, und ähnlich wird es immer noch sein. Es ist die Art der Menschen, da eben beim Personal zu protzen und sich auch deren Gunst zu erkaufen, natürlich.
Sie teilen in Ihrem Buch auch mit, dass viele Hoteleigentümer im Rausch der fetten Jahre expandierten noch und noch, aber sich dann am Ende übernahmen und pleite gingen. Das kam offenbar ziemlich oft vor. Ja, das hat mich ja erstaunt.
Ja, natürlich, klar. Jedes Geschäft müssen sie können. Ja. Es gibt immer Leute, die sagen, ach, das kann doch nicht so schwer sein, fang es an, und wundern sich, warum es nicht geht. Manchmal haben sie zu viel gemacht des Guten. Das fing ja an mit dem Hotel für Jahreszeit von dem Zeiss. Ja. Der hat sich ja nun ins Unglück gestürzt und seine ganze Familie mit, bis es dann irgendwann dann doch ein richtiges Geschäft wurde. Das war das erste, eigentlich war es das erste Luxus-Grand-Hotel, das überhaupt auf dem Kontinent gab, und ausgerechnet hier in Wiesbaden an der Wilhelmstraße. Und das allerdings zu einer Zeit, wo das erst anfing mit der Kur. Ja? Der kam ein bisschen zu früh.
Mal noch eine Frage hier zu dem Weltkulturerbe, für das sich Wiesbaden bewirbt. Glauben Sie, Wiesbaden hat eine Chance als Bäderstadt in diesem Konzept mit anderen Bäderstädten zusammen oder Kurstädten zusammen?
Naja, wissen Sie, ich glaube es ehrlich gesagt nicht, weil Sie sehen das ja, Sie müssen das sehr historisch dann sich ausdenken und Bescheid wissen, dann können Sie das machen. Wenn das noch laufen würde, wenn die Kur noch so wäre, wie sie einigermaßen war, dann wäre das leichter, denke ich mir, da diesen Titel zu erhoben. Es führt sehr zurück, also, aber gut, man soll sich immer bemühen, und warum nicht? Ja.
Und nochmal einen Titel aus dem Musikprogramm der Damenkapelle, diesen Kuss der ganzen Welt, des beliebten österreichischen Komponisten Karl Michael Zierer. Doch all dieser Glanz hatte ein Ende. 1914 begann der Erste Weltkrieg, und damit war das Schicksal der Weltkurstadt in seiner damaligen Gestalt besiegelt. Wir machen jetzt mal einen Zeitsprung von etwa 30 Jahren in das Jahr 1945, nach dem Zweiten Weltkrieg. Viele Hotels waren zerstört und wurden anderen Zwecken zugeführt. Herr Schreb, Sie erwähnen in Ihrem Buch den Pariser Hof, der zu einem Verlagshaus wurde. Eine Entscheidung der Amerikaner, die Wiesbaden als Headquarter nutzten. Und damit sind wir beim zweiten Thema in dieser Sendung und beim neuen Projekt von Hans-Dieter Schreb. Es geht um die deutsch-amerikanischen Beziehungen in Wiesbaden von 1945 bis heute. Herr Schreb, wird es ein Sachbuch oder ein Roman?
Also ein Roman wird es auf keinen Fall. Es wird in jedem Fall ein Sachbuch. Aber ich will mich bemühen, es so zu schreiben, dass man es gerne liest, dass man es auch, dass man es nicht nur als Aneinanderreihung von Fakten sieht, sondern ich versuche, die Zeitumstände einzufangen und nicht nur zu sagen, die so und so vielte Armee war dann und dann hier und der Offizier so und so war hier, sondern ich versuche schon zu beginnen vor dem Einmarsch der Amerikaner, um zu zeigen, was diese letzten Tage des Krieges ja bedeutet haben. Die Amerikaner haben hart gekämpft. Die Deutschen hatten entweder Angst, dass sie wie auch immer erwischt werden, oder eben haben gehofft, dass sie endlich befreit werden. Das gab es ja auch welche. Wobei ja die meisten eigentlich mehr Angst hatten, dass ihnen was Schreckliches bevorsteht. Und man muss ja sagen, die Deutschen und speziell die Wiesbadener waren ja schon auf Besatzung innerlich eingestellt und sie wussten ja schon, was da kommen kann. Die hatten ja das Ende des Ersten Weltkriegs erlebt. Die hatten ja, es war ja gerade 14 Jahre her, dass die letzte Besatzungsmacht abgezogen war. In dem Fall waren es die Briten. Die waren nicht ganz so schlimm wie die Franzosen, aber die Franzosen haben sich in einer unmöglichen Art hier nach dem Ersten Weltkrieg aufgeführt. Und so haben die Leute, selbst wenn sie alle anderen Dinge mal beiseite lassen, gesagt, mein Gott, was kommt da auf uns zu? Ja, und wenn Sie dann noch bedenken, dass es diesen Nero-Befehl gab, dass die Stadt zerstört werden sollte in den wesentlichen in ihren Grundlagen, dass es ja die Wasser- und Stromversorgung zerstört werden sollte, dass die Leute ja nach Hessen, nach Oberhessen ziehen sollten oder wo auch immer und verbrannte Erde hier hinterlassen sollten. Also ich will jetzt das nicht alles schon vorwegnehmen, was ich da zu schreiben hoffe, aber ich will eben nicht nur sagen, dann und dann sind sie einmarschiert und jetzt beginnt die Freude, sondern das gehört ja alles innerlich zusammen. Ja? Und insofern versuche ich, ein Buch zu schreiben, das man einfach gern liest.
Bevor wir weiter ins Detail dieser Beziehungen gehen, zur Einstimmung Dean Martin und Memories are made of this. Nochmal Stichwort Pariser Hof. Die Amerikaner hatten Brockhaus von Leipzig nach Wiesbaden umsiedeln lassen. Wollten sie die Kultur fördern? Waren sie auch in anderen Bereichen tätig? Was wissen Sie darüber?
Nein, die Amerikaner haben aus Leipzig eigentlich alle großen Verlage mitgebracht. Das war auch Insel und ich weiß nicht was alles. Es war eine Menge Verlage, die auch aus dem naturwissenschaftlichen Bereich. Sie haben eigentlich alles. Man muss dazu erstmal Folgendes sagen. Die Amerikaner waren ja nur kurzzeitig in Sachsen und kurzzeitig in Thüringen. In Thüringen habe ich sie zum ersten Mal gesehen, aber in Sachsen waren sie eben auch nur ein paar Wochen. Und als sie nach den Verträgen, die sie mit Stalin da geschlossen hatten, den Potsdamer Verträgen, wieder abziehen mussten, da haben sie alles mitgenommen, von dem sie meinten, es sei für den Westen, für ihre Zone, für die Entwicklung ihrer Zone von Wichtigkeit, eben die großen Leipziger Verlage. Die waren dann auch kurzzeitig im Kurier, also jetzt dem damaligen Tagblatthaus, jetzigen Pressehaus, zwischendrin Kurierhaus, aber immer dasselbe Haus in der Langgasse untergebracht. Gerade gestern hat mir jemand erzählt, die kamen diese riesigen amerikanischen Trucks und obendrauf waren Möbelwagen geladen. Also die haben die normalen Möbelwagen genommen und haben ihn auf diese Trucks gestellt. Das ist auch sowas, was nur Amerikanern einfallen würde. Ja? Alle anderen hätten gesagt, sind doch Möbelwagen, lass sie doch fahren. Nein, die haben das. Also gut, so kamen die da an und wurden dann verteilt auf das Pressehaus da in der Langgasse und eben im Pariser Hof, weil da Platz war. Die Innenstadt war ja zerstört. Sie konnten ja vom Römertor bis zum Kurhaus war ja eine einzige Fläche, als die Ruinen da abgeräumt waren. Das konnten ja alles sehen, war ja ein flaches Feld. Aber jedenfalls, der Pariser Hof war einer der wenigen Häuser, die in der Innenstadt richtig unversehrt da standen. Und da haben sie die Verlage da untergebracht. Und ich habe darüber schon eigentlich mehr als einmal geschrieben. Es ist schon ein interessantes Leben gewesen. Also auch Ben ist da hingekommen, aber wir wollen jetzt uns nicht
mal, lassen Sie uns bei den Amerikanern bleiben und der Kulturförderung. Die haben auch Kunst zurückgehalten in Wiesbaden, also haben auch gewirkt im Museum.
Das Museum Wiesbaden war als Collecting Point gedacht. Das heißt, hier sollten die Kunstwerke, die man gefunden hat, die man aus Stollen geholt hat oder aus irgendwelchen Schlössern oder kurz und gut diese Kunst, die geraubt worden war, die gerettet worden war vor den Bomben, die wurden erstmal nach Wiesbaden gebracht, alles, was die Amerikaner hatten. So habe ich zum Beispiel die Nofretete zum ersten Mal, ich glaube 1947, im Wiesbadener Museum gesehen. Die haben das ja auch dann ausgestellt, das Großartige, ja?
Ich erinnere mich, ja, plötzlich muss ich sagen, ich habe das völlig vergessen, jetzt erinnere ich mich. Ja.
Der großartigste Punkt für mich an diesem Collecting Point ist, das wurde von amerikanischen Offizieren betrieben, diese Kunstsammelei, das Wiederauffinden, auch zuordnen, wo gehört das eigentlich hin, dieses Kunstwerk, das wir da haben, diese Madonna von so und so, die hat ja irgendjemanden gehört, bevor sie da in dem Stollen von so und so untergebracht wurde. Also die haben das erstmal rein wissenschaftlich aufgegliedert. Dann hatten sie aber auch die Aufgabe, das nach Washington zu verschaffen, die wesentlichen Teile nach Washington zu bringen. Also die Amerikaner haben ein bisschen gedacht, naja, für das Ganze, was uns das gekostet hat, muss ein paar Bilder drin sein. Und daraufhin haben diese Kunstoffiziere, amerikanische Offiziere, einen Wirbel veranstaltet, der unglaublich war, und haben gesagt, ein Volk nimmt alles hin. Also das mit den Vergewaltigungen, das die Russen da gemacht haben, ist nicht schön, aber es wird irgendwie vergessen. Die kaputten Häuser werden vergessen, der Hunger wird vergessen, das wird sich alles. Das Einzige, was nie vergessen wird und auch nicht verziehen wird, ist, wenn die Kunstwerke gestohlen werden und woanders hingebracht werden. Da ist wirklich was dran. Aber jedenfalls haben diese Offiziere so argumentiert und sie haben es fertiggebracht, dass die ersten Lieferungen, die nach Amerika schon gegangen waren, wieder zurückgebracht wurden, dass es wieder nach Wiesbaden kam. Und von hier aus dann wieder an die Museen und die Besitzer ging, denen es rechtmäßig zustand. Und das war eine ungeheure Sache. Stellen Sie mal vor, in der deutschen Armee hätte irgendeiner nur die Idee geäußert, ja, dass man die Kunstwerke den rechtmäßigen Besitzern wieder zuführen müsse und nicht einfach einstecken müsse als Kriegsbeute. Na, der wäre doch standrechtlich erschossen worden. Und ich glaube, das war etwas, das war ja recht früh, das war ja 47 oder so muss es gewesen sein. Ja, ich glaube 47 oder selbst 48. Jedenfalls, als die Deutschen, die davon hörten, die haben gesagt, naja, das ist ein anderer Geist. Es war ja nicht so, dass alle nur begeistert waren von den Amerikanern, von der Demokratie. Das hat ja wahnsinnig lange gedauert. Noch in den 50er Jahren waren ja die Hälfte der deutschen Bevölkerung der Ansicht, die Nazis haben das schon richtig gemacht. Ein paar Auswüchse hätte man vielleicht vermeiden können, aber der Rest war ja in Ordnung. Das mit dem Führer, das ist ja nun so einleuchtend. Ja? Also ich will darüber jetzt nicht philosophieren. Die Tatsache ist jedenfalls, so haben sie gedacht. Noch lange waren sie im Herzen Nazis, die Hälfte der Nation. Allensbach hat es ja immer wieder gemessen. Und über alles reden wir gleich.
Ja, ich wollte bemerken, dass die Kinder natürlich von ganz anderen Sachen fasziniert waren. Da kommen wir aber auch gleich dazu. Ich will unbedingt hier eine Musik spielen aus meiner Jugendzeit, der mich damals so begeistert hat. Ein wunderbarer Ohrwurm aus den 50ern, die Everly Brothers mit Devoted to You. Ah, schön, meine Jugend. Herr Schreb, welche Kindheits- und Jugenderinnerungen verbinden Sie mit den Amerikanern?
Also, Sie haben mich jedenfalls in der ersten Minute auf Ihre Seite gezogen und da bin ich heute noch. Also, ich habe Sie zum ersten Mal gesehen, als Sie in Thüringen einrückten. Da war ich in Leinefelde mit meiner Mutter und meiner damals kleinen Schwester, weil wir eben hier vor den Bomben uns geflüchtet hatten. Zu einem Onkel, der da eine Lebensmittelfiliale hatte. Also es war alles in bester Ordnung da. Und nun kamen die Amerikaner in diesen Ort Leinefelde. Und seltsamerweise haben sie nicht die Hauptstraße benutzt, sondern eine Seitenstraße. Und sie fuhren in so einer Kolonne, ein Jeep hinter dem anderen. Und da habe ich zum ersten Mal amerikanische Soldaten gesehen. Und so wie sie sind, wie sie sowas Entspanntes, ich weiß, es waren ja auch kämpfende Truppen, aber die fuhren da, drei Mann jeweils in einem Jeep mit herabgelassener Windschutzscheibe und saßen da, als wären sie im Ferntrip. Ja? Und dann hat mich einer so angeguckt und hat so mit einem Snickers so gewunken, ja? So Snickers, Snackers da. Eigentlich sollte ich nicht. Meine Tante, die war ja so eine fanatische Nazi-Anhängerin und mein Onkel, der wollte 45 noch Ortsgruppenleiter werden, ist es aber nicht geworden, den haben sie nicht genommen. Also ich war da unter Nazis sozusagen. Aber naja, habe ich gedacht, kann ja nicht so schaden. Und bin dann hingegangen und habe diesen Snicker da von diesem Mann bekommen. Der wollte nichts, außer dass er mir das schenken wollte. Na, dann habe ich das gegessen. Das war, naja, wie ein Biss. Ja, man kann es ja gar nicht sagen. Es war ja so wunderbar süß. Und, also das Zeug esse ich heute noch gern. War irgend so Mars oder sowas muss gewesen sein.
Und, ja, die Amerikaner sind große Verführer gewesen.
Ja, das waren sie.
Volker Schlöndorff, in Wiesbaden geboren, der ist ja ungefähr so alt wie Sie, ein Jahr jünger, glaube ich, hat ebenfalls schöne Erinnerungen an die Amerikaner. In seiner Autobiografie schreibt er, es dauerte nicht lang, bis jeder von uns unter den blutjungen GIs seinen Ami hatte. Mhm. Diese jungen Männer, die unsere Eltern besiegt hatten, waren dadurch unsere natürlichen Verbündeten. Der Chewing Gum, die Hershey Bars und die Butterfinger taten den Rest. Wir interessierten uns für ihre Waffen und Fahrzeuge, sie sich für unsere Fahrräder und Schwestern. Die ersten Worte, die wir zu ignorieren lernten, waren Off-Limits und No Fraternization.
Ja.
So ungefähr haben Sie das auch erlebt.
Gell? Ja, so war es, ja.
Ich bin ein paar Jahre jünger, aber der amerikanische Lebensstil war für mich auch prägend in gewisser Weise und sehr spannend und aufregend. Ich bin aufgewachsen in der Nähe der ersten amerikanischen Siedlung und bin da zu den Spielplätzen gegangen. Die amerikanischen Kinder hatten ja Spielplätze, die Deutschen nicht. Und bin da sehr früh mit den Segnungen der amerikanischen Kultur in Verbindung gekommen. Also das war Halloween und Hershey Bars natürlich auch und die Mickey Maus, mit der habe ich lesen gelernt. Und dann später kamen diese tollen schwarz-weißen Saddle Shoes. Ja. Also für Mädchen war das was ganz Tolles, für Deutsche, nicht für Amerikanische. Und dazu Ice Cream und dann gab es die deutsch-amerikanische Bücherei und die amerikanischen Filme. Davon spricht Schöndorf auch. Sie würden vielleicht auch davon sprechen. Ja, alles sehr spannend und dennoch gab es ziemlich wenig Kontakte zur Bevölkerung, mal von den deutsch-amerikanischen Clubs abgesehen. Man vermischte sich nicht. Wieso eigentlich nicht?
Naja, die haben sich ja dann in eigene Ghettos zurückgezogen. Die Amerikaner haben sich da am Heinerberg und anderswo ja eigene Siedlungen gebaut. Das war schon der erste, und die waren ja noch abgeschlossen, das war ja schon die erste große Barriere. Die anderen Soldaten waren zum großen Teil in Kasernen untergebracht. Also wo sollte diese große Verbrüderung stattfinden? Die konnte eigentlich nur entweder am Arbeitsplatz sein, die Barmädchen hatten direkte Verbindung, aber auch die Soldaten, die Mechaniker bei der Luftbrücke beispielsweise. Die haben ja diese Flugzeuge gewartet, die da pausenlos nach Berlin flogen. Und da für die Soldaten war es ja, und die Piloten war es ja lebenswichtig, dass diese Maschinen ordentlich gewartet waren. Und an den Mechanikern in den Deutschen lag es nicht, wenn einer abstürzte. Ja? Da gab es eben keine Maschine, die mit sabotiert worden war oder also durch Sabotage abgestürzt ist. Das muss man sich auch mal vorstellen. Es war ja gerade der Krieg zu Ende. Man hätte ja zuerst mal die amerikanische Wehrmachtsführung ein bisschen, die Air Force war ein bisschen skeptisch, ob man auch deutsche Mechaniker da einsetzen sollte bei der Luftbrücke hier in Erbenheim oder in Frankfurt. Naja, die Piloten haben gesagt, Hauptsache die Maschine ist in Ordnung, jetzt komm, lass mal. Die Männer haben das ja schon gelernt, die haben schon eine Ahnung, wie das geht. Und so hat sich aber, und diese Männer, diese Piloten und diese Mechaniker, die haben sich natürlich kennengelernt. Und die haben natürlich, weil sie aufeinander angewiesen waren, zumindest die Piloten auf die Mechaniker. Und die haben dann auch eine gewisse Verbindung gehabt und haben sich mal eingeladen. Oder ich selbst, meine Mutter hatte dann eine Pension. Ja, wenn wir Amerikaner als Gäste hatten, naja, dann haben die mich mitgenommen in die wie hieß das da?
Eagles Club.
Nein, diese Kaufhäuser, diese
PX.
Die PX. Ja. Na, das war doch wie ein Besuch im
Schlaraffenland.
So ist es. Ich habe eine Wendejacke bekommen, mein Gott, was war ich da so stolz, die konnte man so und so anziehen.
Ja, und ich die Saddle Shoes. Ja. Ja, es war ein schöner Tag.
Ja, also eigentlich selbst der Vietnamkrieg hat meine gute Meinung von den Amerikanern nicht zerstören können.
Gut, hören wir noch einen Hit aus den 50ern, die Four Aces und Love is a Many Splendid Thing. Herr Schreb, ich trenne mich jetzt von dieser Musik, um noch ein bisschen von Ihnen zu hören. Das ist wahrscheinlich Mädchenmusik für Sie, was wir eben gehört haben. Was waren denn Ihre Favoriten?
Gar keine. Also ich bin musikalisch nicht beschlagen, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken, aber ich schreibe jetzt Libretti für Musicals. Also Sie sehen, man kann es auch ohne musikalische Hintergrund schaffen. Ich, wissen Sie, das EFN und so, das ging ein bisschen an mir vorüber, weil ich diese Musik, das hat mich nicht so brennend interessiert. Was ich von den Amerikanern genossen habe mit großer Begeisterung, war alles, was sie im Amerikahaus zu bieten hatten. Also von den Filmen angefangen, sie haben ja kurz darauf, das waren ja ganz andere Art von Filmen und eigentlich ist es bis heute so geblieben. Also ich bin ein großer Anhänger des Kinos und möchte so gern endlich mal einen Film schreiben, aber ich sage mir, seitdem die Juden aus Deutschland vertrieben worden sind, ist es mit dem deutschen Film nie wieder geworden. Und aber jedenfalls, der amerikanische Film ist großartig gewesen. Und hier in Wiesbaden war das Amerika-Haus großartig. Das ist eine komische Geschichte, wie der Mann dazu gekommen ist. Vielleicht kann ich es in meinem Buch dann beschreiben. Der wollte sich bewerben und da lag so ein Büchlein, wie sollte ein ideales Amerika-Haus aussehen. Und da hatte, weil er warten musste auf die Frau, die da ihn einstellen oder nicht einstellen konnte, hat er das alles gelesen. Er dachte, das war interessant. Und als sie dann sagte, wie stellen Sie sich ein Amerika-Haus vor, hat er das referiert, was er gerade 10 Minuten vorher gelesen hat. Da haben sie gesagt, Sie sind richtig, machen Sie das in Wiesbaden. Und das hat er ja dann auch gemacht. Und es war ja ein großartiges Programm, was sie da hatten. Wissen Sie, die Künstler, die konnten zum ersten Mal etwas zeigen, wenn einer, sagen wir, abstrakt arbeiten wollte. Das konnte 1948 in Wiesbaden oder 1949 in Wiesbaden im Museum nicht groß Blumentopf nee. Gewinnen. Ja. Und nun konnten sie das ausstellen, konnten sich da präsentieren. Also ich könnte eine ganze Lobeshymne über dieses Amerika-Haus. Ja. Und als es dann geschlossen wurde, gab es ja eine deutsch-amerikanische Bücherei im Museum. Die habe ich auch sehr genossen. Also da saßen sie in diesen eleganten Sesseln, konnten die neuesten amerikanischen Romane lesen. Und was man auch konnte, an einer Wand standen alle Protokolle des Nürnberger Prozesses. Also manchmal bin ich auch hingegangen und habe mir so ein Band da rausgeholt. Wenn mir irgendeiner erzählt hat, es sei 48, 49, 50 oder 52, hätte man sich nicht informieren können über die Verbrechen der Nazis, dann sage ich nur, dann hast du dich nicht informieren wollen. Also zumindest als Wiesbadener konnte man es.
Wir kommen jetzt mal zu den 60er Jahren. Am Anfang war die Begeisterung ja immer noch vorhanden. Die Amerikaner waren unsere Freunde. Kennedy war in Wiesbaden, wurde bejubelt. Wir kamen von einer Klassenfahrt zurück, einer Rheinfahrt, um da in der Friedrich-Ebert-Allee zu stehen und zu winken. Kennedy und Adenauer, tolle Sache. Am Ende der 60er kippte die Stimmung dann um. Da wurde sie anti-amerikanisch, hatte natürlich mit dem Vietnamkrieg zu tun.
Natürlich, klar. Nun war es natürlich in den Universitätsstädten wesentlich aggressiver, diese Stimmung, dieses anti-amerikanische. Hier in Wiesbaden war das ja doch sehr verhalten, der Protest. Natürlich hat sich die Stimmung gekippt und auf der anderen Seite fühlten sich die bestätigt, die schon immer gesagt haben, so schlimm war das nicht, wie wir in Russland gehaust, guckt er hier an. Also es war auch für die alten Nazis eine Rechtfertigung, dass eben Krieg ist und immer ähnlich aussieht. Ist ein sehr schwieriges Kapitel, dieser Vietnamkrieg für die Amerikaner. Auch die Amerikaner, die hier waren, die aus dem Krieg kamen, waren ja so geschädigt. Also es ist ein sehr vielschichtiges Kapitel. Wir können es nicht in 2 Minuten abhandeln.
Ja, da haben Sie recht. Und auch die folgenden Jahrzehnte können wir jetzt hier nicht abhandeln, weil unsere Sendung relativ bald zu Ende ist. Und ich will dringend noch einen Titel von Elvis Presley spielen.
Ja, das muss ja sein.
Es muss sein. Und ich hoffe, wir machen dann eine Follow-up-Sendung über die 60er, 70er, 80er, 90er und 2000er Jahre. Und hier nochmal ein Hit aus den 50ern, also Elvis Presley zum 77. It's Now or Never. Und mir bleibt noch zu fragen, Herr Schreb, wann wird Ihr Buch erscheinen?
Ja, am Ende des Jahres, nein, nicht am Ende des Jahres, im September wird es wohl rauskommen. Und das ist eigentlich für ein Buch und relativ knapp. Also man muss sich jetzt ranhalten. Speziell eins, das diesen vielfältigen Hintergrund hat.
Da kommen die Amerikaner ja wieder im Herbst. Ne? Also wir sind sehr gespannt auf Ihr Buch. Und ich hoffe, Sie kommen wieder zur Blauen Stunde und dann unterhalten wir uns ausführlich über die Amerikaner. Ich danke Ihnen sehr fürs Kommen. Das war alles sehr informativ und schön und spannend. Ich empfehle Ihr farbiges Buch Kaiserzeit und ich verabschiede mich. Am Mikrofon war Jutta Schostak. Und zum guten Schluss nochmal, ich kann nicht widerstehen, die Everly Brothers und Crying in the Rain.